Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, das Thema der 62. Hallerbach-Tage: Meilensteine, Lebenswege. Meilensteine geben Orientierung. Wo stehe ich gerade? Wie weit bin ich gekommen? Wie weit ist es noch bis zu meinem Ziel? Der Begriff kommt ja aus dem Römischen Reich. Entlang der römischen Straßen standen Steinsäulen, die jede Mille Passuum, also jede Meile, das waren 1,5 Kilometer, markierten und die Entfernung zur Hauptstadt Rom und auch den regierenden Kaiser angaben. Der bekannteste Meilenstein, vielleicht haben Sie ihn schon mal gesehen, ist der Miliarium Aureum, der goldene Meilenstein auf dem Forum Romanum. Und auf ihm waren die ganzen Entfernungen in alle wichtigen Städte des Römischen Reiches angegeben. Von diesem Weg aus von diesem Stein aus führten Wege ins gesamte Römische Reich und umgekehrt, alle Wege führen nach Rom. Daher kommt auch dieses Sprichwort. Und überall auf den Straßen im Römischen Reich konnte man anhand der Meilensteine erkennen, wie weit ist es noch. Soldaten, die marschierten, wussten, noch 2 Tage, dann sind wir in Rom. Und auch Paulus, der unterwegs war auf den Straßen durchs Römische Reich, wusste, bald bin ich in Korinth oder so und so weit noch bis nach Ephesus. Meilensteine geben Orientierung, auch übertragenden. Manchmal bezeichnen wir ja Erlebnisse auf unserem Lebensweg als Meilenstein. Vielleicht der erste Schultag, die Konfirmation, vielleicht der Schulabschluss, Ausbildungsabschluss, die Hochzeit, die Geburt des ersten Kindes, Auszug der Kinder, Renteneintritt. Es gibt äußerliche Meilensteine und es gibt auch innere Meilensteine. Vielleicht, wenn Sie so zurückblicken, gibt es Meilensteine der Entwicklung. Mein erstes Mal im Ausland und ich bin selbstständig geworden. Vielleicht die Begegnung mit Gott, wo mir auf einmal klar wurde, ich bin von guten Mächten wunderbar geborgen. Vielleicht Erfahrungen mit Gott, Erfahrungen mit anderen Menschen, Selbsterkenntnisse. Meilensteine auf einem inneren Weg. Das ist ganz spannend. Vielleicht, wenn Sie heute Nachmittag ein bisschen Zeit haben, setzen Sie sich doch mal hin und überlegen Sie, denken Sie, können Sie auch aufmalen, die Meilensteine auf Ihrem Lebensweg. Wir beschäftigen uns jetzt in diesen 3 Sonntagen mit dem Lebensweg, eine der spannendsten Geschichten in der ganzen Bibel, von Josef und seinen Brüdern. Und ich weiß nicht, wie gut Sie die Geschichte kennen. Es ist eine fantastische Geschichte. Lohnt sich auf jeden Fall mal, auch detaillierter nachzulesen. Goethe schreibt über diese Geschichte: höchst anmutig ist diese natürliche Erzählung. Nur erscheint sie zu kurz und man fühlt sich berufen, sie ins Einzelne auszumalen. Das hat ja dann Thomas Mann getan und dieses umfangreiche Werk geschrieben, Josef und seine Brüder. Ich weiß nicht, ob Sie es schon mal gelesen haben. Ich habe es angefangen, bin aber nicht so weit gekommen. Wir befinden uns im 1. Buch Mose. Die Geschichte des Volkes Israel begann mit Abraham, der ließ sich herausrufen in ein Land, das Gott ihm zeigen würde. Dann bekam er den Sohn Isaak, relativ spät, der wiederum Jakob und Esau. Jakob war der listige Betrüger, der das Erstgeburtsrecht sich ergaunert und dann fliehen musste und dann eine große Familie bildete mit 12 Söhnen. Und der zweitjüngste war Josef, der Sohn seiner Lieblingsfrau Rahel. Und ich möchte diese Geschichte bis zum Brunnen jetzt in 3 Etappen erzählen. Das erste ist der Ausgangspunkt oder die Ausgangssituation. Dies ist die Geschichte von Jakobs Familie. Josef war 17 Jahre alt und hütete mit seinen Brüdern die Schafe. Er war Gehilfe bei den Söhnen Bilhas und Silpas, den Frauen seines Vaters, und er hinterbrachte ihrem Vater ihre üble Nachrede. So heißt es zu Beginn von Kapitel 37 im ersten Buch Mose. Also Josef war 17 Jahre alt. Ich weiß, ob hier gerade jemand ist, der 17 ist. Sonst schauen Sie sich mal einen 17-jährigen jungen Mann an. Ungefähr so war Josef. Und es wird gleich in dieser Geschichte, in dem ersten Vers schon deutlich, es gab Spannungen. Er arbeitete mit zwei seiner Stiefbrüdern zusammen. Und diese Stiefbrüder waren aber die Söhne von Mägden. Also es ist kompliziert, die Geschichte. Es gab Söhne von den beiden Frauen und dann gibt es auch noch Söhne von zwei Mägden. Und man ahnt schon, waren die gleichgestellt? Gab es da nicht auch Zwist? Würden die erben? Hatten die in der Brüderschar irgendwie niedrigere Stellung? Und Josef ist kein Unschuldslamm, denn er trägt die üble Nachrede weiter. Er verpetzt. Dann heißt es weiter, Israel hatte Josef lieber als alle seine Söhne, weil er der Sohn seines Alters war und machte ihm einen bunten Rock. Die Spannungen werden dadurch verstärkt, dass Papa ganz eindeutig einen Lieblingssohn hat. Er ist halt der erste Sohn seiner Lieblingsfrau. Auch alles eine tolle Geschichte. Ich kann das immer nur so anreißen. Wenn Sie das nicht kennen, lesen Sie es nochmal nach. Jakob hatte sich ja in die schöne Rahel verliebt. Und dann war er aber selber betrogen worden und hatte Lea bekommen, die er eigentlich überhaupt nicht liebte. Und dann musste er nochmal für die schöne Rahel nochmal arbeiten und dann bekam aber nur Lea Kinder. Und irgendwann kam auch Rahel Kinder. Und das war dann der Erstgeborene, war Josef. Und so ist Josef nun der Lieblingssohn und wird verhätschelt und getätschelt. Und jetzt kann man mit der Fantasie so ein bisschen sich überlegen, wie könnte das aussehen, wenn man ein Kind bevorzugt. Das ist ja das, was man in jedem Elternratgeber liest, was man auf gar keinen Fall tun darf. Und Josef macht es offensiv, schenkt ihm sogar einen bunten Rock, so ein königliches, edles Kleidungsstück, das ihn schon äußerlich hervorhebt. Und es verwundert nicht, der nächste Vers, als nun seine Brüder sahen, dass ihn der Vater lieber hatte als alle seine Brüder, wurden sie ihm Feind und konnten ihm kein freundliches Wort sagen. Die Geschwister sind wütend, neidisch, verletzt und Hass keimt auf. Es schaukelt sich hoch. Eine Familienkonfliktsituation, in der weder Jakob, der Ahnherr Israels, noch Josef selbst gut wegkommen. Also die Ausgangssituation ist geprägt von menschlicher Schwäche, von Schuld und menschlichen Verwirrungen. Eine toxische Familie. Heute würde man vielleicht von narzisstischen Persönlichkeiten sprechen. Ihr Lieben, es ist aber eine gute Nachricht für uns, wenn es in unseren Familien rumpelt und reibt. Denn die Personen in der Familie, in der Bibel waren nicht besser. Das sind keine unfehlbaren Helden, die hier gezeigt werden, sondern Menschen mit ihren Fehlern und Schwächen und auch manchmal der tiefen Schuld. Wie du und ich. Also, falls du gerade über deine Familie ärgerlich, verrückt, traurig bist, wenn du gerade die Krise bekommst, weil in deiner Familie es nicht gut läuft, keine Panik. Wenn du aus einer kaputten Familie kommst, einer toxischen Familie, kannst du Hoffnung haben. Keine Panik, wenn du kein perfekter Bruder oder keine perfekte Schwester, kein perfekter Vater oder keine perfekte Mutter bist. Denn mitten in dieser toxischen Familie beginnt Gott eine wunderbare Segensgeschichte oder führt sie fort. Das ist eine gute Nachricht, die Ausgangssituation. Der zweite Schritt ist die Segensgeschichte. Mitten in diese schwierige Familienkonstellation hinein tröpfelt Gott nun seinen Segen. Und das ist Grund zur Hoffnung und zum Gebet, auch für uns, dass wir bitten, Herr, segne du auch meine Familie, auch wenn es da schwierig ist, vielleicht sogar gerade sehr schwierig. Lass auch deinen Segen hineinfließen. Wie sieht das jetzt bei Josef aus? Zuerst ist das Ganze nur verborgen, in Gestalt von Träumen, die Josef träumt. Josef hatte einen Traum und sagte seinen Brüdern davon, da wurden sie ihm noch mehr Feind. Und jetzt kommen diese zwei Träume. Er sprach zu ihnen: Hört doch, was mir geträumt hat. Siehe, wir banden Garben auf dem Feld, und meine Garbe richtete sich auf und blieb stehen, aber eure Garben stellten sich ringsumher und neigten sich vor meiner Garbe. Da sprachen seine Brüder zu ihm: Willst unser König werden und über uns herrschen? Und sie wurden ihm noch mehr Feind um seines Traumes und seiner Worte willen. Und er hatte noch einen zweiten Traum, den erzählte er seinen Brüdern und sprach: Ich habe noch einen Traum gehabt. Siehe, die Sonne und der Mond und 11 Sterne neigten sich vor mir. Und als er das seinem Vater und seinen Brüdern erzählte, schalt ihn sein Vater und sprach zu ihm: Was ist das für ein Traum, den du geträumt hast? Sollen denn ich und deine Mutter und deine Brüder kommen und vor dir niederfallen? Und seine Brüder ereiferten sich über ihn, aber sein Vater behielt diese Worte. Wir wissen im Nachhinein, was es mit diesen Träumen auf sich hatte. Gottes Plan ist es, dass Josef König von Ägypten wird, die rechte Hand des Pharaos. In der Tat werden später seine Eltern und seine Geschwister kommen und vor ihm niederfallen, in ein paar Jahrzehnten. Und es ist Gottes Ziel, auf diese Weise sein Volk zu retten aus der Hungersnot. Aber zu der Zeit, in dem unsere Geschichte spielt, am Anfang, können diese Träume nur als eine unfassbare Provokation und Unverschämtheit verstanden werden, oder? Also ich meine, es ist doch klar, dass sich alle aufregen. Der Kleine, der Lieblingssohn, überhebt sich und will König werden und wir sollen vor ihm niederfallen, der hat sie doch wohl nicht alle. Was für Allmachtsfantasien, wie unfassbar arrogant und überheblich, wie anmaßend. Mitten in dieser verkorksten Familie beginnt Gott seinen Heilsplan und Gott schenkt Josef Träume. Einen kleinen Blick hinter die Kulissen. Aber das war zu dem Zeitpunkt völlig unverständlich. Warum macht Gott das? Wird dadurch nicht alles komplizierter? Hatte Josef nicht vielleicht auch noch ein Lächeln auf den Lippen, als er diese Träume verkündet und hat gedacht, ach, ich werde irgendwann mal der Größte sein und ihr werdet euch alle vor mir verneigen? Hat das nicht vielleicht seine Arroganz noch befördert? Kann es sein, dass Gott eine Absicht hat? Kann es sein, dass Gott deutlich machen will, im Rückblick, dass er alles geplant hatte, dass er es ist, der führt und leitet? Aber das wird in dem Moment überhaupt noch nicht deutlich, sondern erst im Rückblick. Mich erinnert das an ein paar Szenen aus dem Leben Jesu, wo es auch heißt, das tat Jesus, aber wir verstanden es erst im Rückblick. Bei der Tempelreinigung heißt es: Als er nun auferstanden war von den Toten, dachten seine Jünger daran, wie er das gesagt hatte, und glaubten nach der Schrift, aber erst im Rückblick. Auch beim Einzug in Jerusalem heißt es, Johannes 12, das verstanden seine Jünger zuerst noch nicht, doch als Jesus verherrlicht war, da dachten sie daran, dass dies von ihm geschrieben steht. Auch bei der Fußwaschung, Jesus will Petrus die Füße waschen und Petrus ist entrüstet und Jesus antwortet: Was ich tue, das verstehst du jetzt nicht. Du wirst es aber später verstehen. Könnte es sein, dass Gott immer wieder so handelt, dass er seine Segensgeschichte schreibt, aber manchmal so, dass wir es im Moment noch nicht verstehen, dass Dinge sogar im Moment anstößig wirken? Aber dass Gott die Zukunft im Blick hat und dass er weiß, es kommt die Zeit, da werden wir im Rückblick verstehen und dann erkennen, dass Gott die ganze Zeit über alles in seiner Hand hatte. Könnte es sein, dass Gott uns auf diese Weise lehren möchte, wie groß und wunderbar er ist? Wie kann man am besten in so einer Situation damit umgehen? Sei stille dem Herrn und warte auf ihn. Vielleicht hätte Josef von seinen Träumen nicht erzählen sollen. Oder andererseits haben sich seine Eltern so auch später erinnert und wussten, die ganze Zeit über schreibt Gott seine Segensgeschichte, auch in den Tiefen und in den Krisen. Also für dich, für deine Geschichte, könnte es sein, dass wir irgendwann zurückblicken und du erkennst, die ganze Zeit hat Gott mich getragen und geleitet. Nur jetzt verstehe ich es im Moment noch nicht. Die Ausgangssituation, die Segensgeschichte und noch ein dritter Schritt, der Tiefpunkt. Man könnte ja jetzt denken, von diesen Träumen an geht es aufwärts. Josef hat jetzt etwas von dieser Vision Gottes gesehen und jetzt geht es nach oben. Weit gefehlt. Denn die Geschichte geht, wie viele jetzt wissen, und wir haben es eben in der Lesung ja schon gehört, erstmal ganz nach unten und nochmal weiter nach unten und nochmal weiter nach unten und nochmal weiter nach unten. Der Vater sendet Josef zu seinen Brüdern und sie sehen ihn von ferne kommen und sie kriegen so einen Hals und sagen, das ist die Gelegenheit, wir machen ihn jetzt fertig. Der Träumer kommt. Jetzt zeigen wir ihm mal, wozu seine Träume führen. Sie wollen ihn töten. Ruben, der Erstgeborene, Erstgeborene sind oft die Verantwortungsvollen, sagt, na, nicht töten, lasst uns sein Blut nicht vergießen, und Ruben hat schon den Plan, ihn später zu retten. Es wird dann anders kommen, aber das nächste Woche. Und so werfen sie ihn einfach in die Grube, reißen ihm den bunten Rock ab und schmeißen ihn in dieses Loch im Boden. Wir wissen nicht, wie viel Brutalität da vor sich gegangen ist. Das war bestimmt nicht so ganz ohne. Wie viel Hass sich entlädt in diesem Moment. Dich machen wir fertig. Und dann landet Josef im Brunnen. Der erste Meilenstein einer langen Geschichte. Wir wissen, letztlich wird alles gut. Und im Rückblick wird auch Josef selber sagen, ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. Aber in dem Moment ist gar nichts gut. Er hat Schmerzen und er ist allein, er hat Angst um sein Leben und er scheint ganz verlassen. Ich habe neulich den Text gelesen, als Gott David zum König machen wollte, hat er ihn nicht erhöht, sondern er hat ihm Goliath geschenkt. Als Gott Josef in den Palast erheben wollte, hat er ihm keine Abkürzung gegeben, sondern er hat ihn erniedrigt, Brunnen und Gefängnis. Als Gott Esther zur Königin machen wollte, hat er ihr nicht Bequemlichkeit gegeben, sondern eine Krise. Als Gott Mose zum Leiter machen wollte, hat er ihm keine Bühne gegeben, sondern die Einsamkeit von Midian. Könnte es sein, dass das ein Muster ist, dass Gott uns führt und leitet, aber Gott hat nicht unsere äußere Bequemlichkeit im Blick, sondern unsere innere Reife. Gott will, dass wir innerlich von ihm abhängig sind, dass wir innerlich wachsen. Gott will Josef zum König machen, aber es ist kein einfacher, glatter Weg, sondern er lässt ihn in den Brunnen geworfen werden. Wir denken, es müsste bergauf gehen und wenn Gott mit mir ist und Gott schenkt seinen Segen, dann läuft alles glatt. Aber Gott führt oft in Krisen hinein. Könnte es sein, dass das einen Sinn hat? Weil Gott nämlich nicht unser äußeres Wohlbefinden, sondern unseren Charakter, unsere Persönlichkeit, unser Herz vor Augen hat. Vielleicht war Josef hochmütig und arrogant. Es scheint ja so. Und Gott formt und verändert ihn auf diese Weise, dass er Demut lehrt, dass er abhängig von Gott ist, dass er lernt, nicht nur auf seinen Papa zu vertrauen, der alles schon macht, sondern auf Gott sich zu verlassen. Und so wächst Josef im Vertrauen, im Glauben, im Hoffen und Lieben und Glauben. Und könnte es sein, dass es bei uns ähnlich ist, dass manchmal Wege, die uns sinnlos erscheinen und schmerzhaft, doch letztlich einen tiefen Sinn haben. Nur wir erkennen es jetzt noch nicht. Und wir rufen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber Gott sieht die Zukunft und Gott formt unseren Charakter und bereitet uns vielleicht auf mögliche Aufgaben vor. Was ist dein Brunnen? In welcher Krise steckst du vielleicht jetzt gerade? Könnte es sein, dass Gott einen Plan, einen tiefen Weg mit dir hat und dass wir innerlich vorbereitet werden darauf, dass wir zunehmen sollen an Glaube, Liebe, Hoffnung, an Vertrauen auf Gott. Lasst uns aus dieser ersten Geschichte, aus diesem ersten Abschnitt mitnehmen, dass Gott einen Plan hat. Wir können ihn aber meist erst im Nachhinein erkennen. Und dieser Plan führt auch durch schwere Zeiten, aber nicht, um uns zu ärgern oder um uns klein zu halten, sondern um uns wachsen zu lassen, innerlich, um uns reifen zu lassen. Ich bete. Herr, wir danken dir für deinen Plan. Wir danken dir, dass du Josef geführt hast und dass du uns auch führst. Hilf, dass wir uns nicht daran ärgern, sondern dass wir ja die Lektion lernen, die du uns auferlegst. Dass wir innerlich reifen und wachsen in Liebe, Barmherzigkeit und in der Abhängigkeit von dir. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.